der Revle-Podcast von Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal oder mehrmals ändern dürfen.
So, jetzt machen wir es noch zweimal wichtig.
Ja, vielleicht ist das Lustige aber eh lustig. Wir hören es uns
ja,
dran.
Aber nur für einmal.
Stammtisch. Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal ändern darf. Reflab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung Reformiert und wir starten heute ein bisschen neu mit dem Stammtisch, nämlich nicht bei mir zu Gast, sondern mit mir zusammen in dem Podcast ist Veronika Jehle. Hallo Veronika.
Hoi, hallo.
Veronika Jehle ist Leiterin, Co-Leiterin, muss man sagen, gell? Vom Pfarrblatt, genau. Vom nur katholischen oder römisch-katholischen Pfarrblatt?
Ja, Forum. Beides, aber wir heißen katholisch.
Ihr heißt katholisch, sehr gut. Das tun wir kurz vor der Woche der Einheit der Christinnen und Christen.
Nochmal ganz explizit auseinanderbeindeln.
Wir alle sind ja, gehören zur einen katholischen Kirche.
Da können wir gleich losdiskutieren, ne?
Genau. Ja, wie geht's dir?
Oh, wow. Aufgewühlt, ehrlich gesagt. Aufgewühlt in Bezug auf die weltpolitische Lage, aufgewühlt auch in Bezug auf das, wie in der Schweiz das Jahr begonnen hat mit der Katastrophe. So privat und persönlich geht es mir recht gut. Also ich fühle mich recht erholt auch gleichzeitig und ja, so gespannt, was dieses Jahr bringen mag. Ich fürchte, ich glaube, ich meine, es wird einiges wieder anders. Aber das ist faktisch natürlich auch eine Nullaussage, weil wann wäre das nicht der Fall?
Also ich habe es jetzt interessant gefunden, dass du gerade mit der Weltlage angefangen hast und dann gesagt, privat, persönlich geht es gut. Ist es so, dass momentan die Weltlage zuerst kommt oder ist es ein bisschen schlechter Gewissen, einfach zu sagen, hey, mir geht es gut? Dabei ist doch Gran Montana passiert, dabei ist doch die Weltlage, wie sie ist, dabei ist doch morgen der Gedenktag.
Puh, also ich glaub, bei mir ist es wirklich zuvorderst. Also für mich ist die Reihenfolge momentan so. Wie ist es bei dir?
Ja, glaube ähnlich. Es ist wirklich gerade zuvorderst. Und es ist recht unsortiert zuvorderst. Es sind so viele Sachen, wo übereinander inne liegen an Emotionen, an Fragen irgendwie. Wir machen ja im reformierten Schwerpunkt zu Gran Montana und meine Kollegin, Redaktionskollegin Cornelia Krause hat jetzt gerade erzählt von einem Interview, das sie mit einer Spitalseelsorgerin geführt hat, vom Unispital, wo ja Schwerstverletzte aufgenäht. Und das ist so da. Und zugleich ja auch die Frage nach Verantwortung, nach dem Hergang von dieser Katastrophe, wo wirklich krasseste Fragen aufwirft. Und auch zu beobachten, wie die Behörden dort damit umgehen, also so wie die Kritik jetzt auch nachvollziehen kann. Aber zugleich eben merken, darf ich das überhaupt? Also kann ich jetzt da irgendwie Kritik üben oder die Frage schon im Vordergrund haben? Dabei ist doch eben jetzt morgen auch der Gedenktag. Ich finde es auch schwierig. Ich merke also der Reflex, ich habe es interessant gefunden, ich habe Deutschlandfunk gehört, gerade Anfang Jahr. Und dort hat der Korrespondent aus Deutschland so ganz schon fast bewundernd gesagt, dass er beobachte, dass jetzt die Katastrophe passiert sei und es sei die Schweiz stöch so zusammen und traurig, sei schockiert und niemand ruft schon, hey, keine Ahnung, politische Forderungen in den Raum Vorschriften verschärfen, der muss zurücktreten, der Sepp ist doch die Schuld. Also er hat das so ganz bewundernd gesagt, dass er das Gefühl hat, Deutschland wäre schon am nächsten Tag irgendeine Oppositionspartei kommt und gesagt hat, ja, wir haben es doch schon immer gesagt, dass man die Brandschutzregeln muss verschärfen.
Aber spürst du einen Unterschied quasi zwischen deinem eigenen Bedürfnis, Fragen zu stellen und der gesellschaftlichen Realität? Oder ist in deiner eigenen Wahrnehmung die gesellschaftliche Realität hier durchaus anders, als der deutsche Korrespondent das beschreibt?
Also ich habe einfach den Ausblick interessant gefunden. Ich kann das irgendwie gar nicht so beurteilen. Ich beobachte das schon und habe das häufig auch Mühe damit, wenn etwas passiert und eben am nächsten Tag sagt man schon, fordert man irgendwie Konsequenzen. Also das Schlimmste, wo es mich dann jetzt bei Brandschutzauflagen habe ich vielleicht sogar Verständnis. Oder, aber wenn ich mich jetzt ganz kritisch hinterfrage, dann finde ich den Reflex, zum Beispiel, wenn es so Einzelfälle sind, zum Beispiel terroristische Attacken oder so, dann kommt ja auch schnell gerade die Forderung, Ausländerrecht, Überwachung, so, oder? Bevor man überhaupt gefragt hat, hat man überhaupt Mittel ausgeschöpft, wo man hatte. Oder? Ja. Also dort ist ja der Reflex von politisches Kapital draus schlagen und nach Konsequenzen schreien. Das ist krass.
Also da sind wir ja schon auf ganz verschiedenen Ebenen, weil wenn ich dir so zuhöre, ich meine, was ich tatsächlich finde, ist die Voraussetzung, um Fragen zum Beispiel nach Verantwortung zu stellen, ist ja, dass nicht sofort Köpfe rollen. Weil wenn du sofort auf die Ebene Köpfe rollen gehst, ersparst du dir ja ganz oft die eigentlichen Fragen, die eigentliche Auseinandersetzung. Und das ist zum Beispiel, ich glaube, das war der Präsident von Gromondana oder wie im Wallis auch immer diese Position heißt, der gesagt hat, das Schiff im Sturm verlasse ich jetzt nicht. Und für mich persönlich, bei mir, ist diese Aussage in dem Moment, am zweiten oder dritten Tag nach der Katastrophe, gut angekommen. Weil ich fand, ja genau, jetzt steh mal hin, jetzt hör mal zu, jetzt schau mal hin. Und dann kann man immer noch fragen, welche Verantwortung lag bei ihm, welche Verantwortung liegt bei anderen. Und dementsprechend folgen Konsequenzen.
Ja, aber das Problem ist ja nicht die Aussage. Das Problem ist Aussage, also zum Beispiel auch die Antwort, die ein Spiegel-Korrespondent bekommen hat von der Gemeinde, im Sinn von was, wenn ich sie so behandle, wie sie mich behandelt. Also dass quasi nur schon die Anfrage, ob die Kontrollen gemacht worden sind, also einfach das Recherchieren, ob Verantwortung wahrgenommen worden ist, dass das schon quasi als Übergriff, und dann ist es erst noch ein ausländischer Reporter,
gut, das ist schwierig, ja,
als
klar.
Übergriff zurückgewiesen worden ist. Ja. Und das finde ich hochproblematisch. Und auch so die Aussage, ja, wir von der Gemeinde sind eigentlich die grössten Opfer. Ich meine, das ist absurd angesichts von dem, was passiert ist. Und dass er sagt, ja, ich verlasse das Schiff nicht,
ja.
Das ist richtig. Aber das Problem ist, dass ja Aussagen gemacht worden sind, die sich als falsch herausgestellt haben. Zum Beispiel, ist der Betrieb kontrolliert worden oder nicht? Und was ich wirklich von außen beobachte, dass es so die Haltung von kritischen Nachfragen nach der Verantwortung sind irgendwie wie pietätslos. Und da bin ich so ein bisschen, also das habe ich vorher mit diesen sehr unterschiedlichen Schichten gemeint, das kann ich auf eine Art ein bisschen nachvollziehen. Also ich finde, wenn so etwas passiert, und eben da sind wir wieder bei dem Schreien nach politischen Konsequenzen, ich finde es tatsächlich häufig pietätslos, wenn das so gerade losgeht. Also wenn wir.
Also hast du doch Verständnis für den Spiegel-Journalisten, der... Nein, umgekehrt. Politiker, der antwortet.
Ja, emotional schon, aber dort finde ich dann, das ist das Rollenverständnis. Ja. Also wenn du eine Gemeindeverwaltung bist oder halt politisch Verantwortliche, dann hast du eine gewisse Rolle und dann kann man die Emotion vielleicht zu Hause in der Stube haben, ja. Aber kommunizieren solltest du dann halt gleich anders, weil du stehst halt nun mal in der Verantwortung. Aber ja, und es ist ja auch komisch, eben, das ist dann so meine Unsicherheit, oder? Wann ist denn die Phase quasi wann ist die Phase fertig und man kann die Frage stellen? Das ist eigentlich auch absurd, wenn man das so zeitlich hintereinander nennt. Ja, nach 3 Tagen ist es okay, kritisch zu werden. Also das ist ja, ich habe keine Antwort drauf, aber ich merke so wie, dort schwanke ich so hin und her.
Ja, das reißt natürlich so eine Katastrophe mega auf. Und auch die Frage, inwiefern darf ich, selbst wenn ich eine öffentliche Rolle habe, in so einer katastrophalen Situation Mensch sein, mich als solcher zeigen, auch sozusagen mich verstecken wollen, unsicher sein, auf Zeit spielen, um erstmal auch mich selber wieder zu finden, aufzuwachen in die neue Realität hinein. Das Trauma, das ja alle betrifft auf eine Art, auch zulassen, wahrnehmen, auf eine Art verarbeiten, einordnen und dann wieder in die Rolle finden, finde ich so. Oder braucht es für Menschen, die in solchen Rollen sind, tatsächlich das unmittelbare Umschalten in ihre Rolle zurück? Kann natürlich auch als hart und abweisend wahrgenommen werden. Ich finde schon, dass auch in der Situation wieder sich deutlich zeigt, wie soll ich sagen, einerseits das Verhältnis von Rollenbewusstsein und Ego und andererseits aber schon auch die verschiedenen Charaktere. Ich finde, es gibt Menschen, die unglaublich nüchtern, rational, sachlich agieren können, selbst in so einer unglaublich herausfordernden Situation. Also die Staatsanwältin ist für mich so ein Beispiel. Ich habe in keinem Moment das Gefühl, dass es da um sie geht. Es geht um ihre Arbeit, um ihre Aufgabe. Sie nimmt die ernst, nicht mehr und nicht weniger. Und sie tut die.
Aber sie steht natürlich auch nicht in der Kritik, oder?
Ja.
Also sie ist dem, also ich glaube, was du vorher gesagt hast, ich würde natürlich sagen, man soll den Mensch spüren. Und wir sind Politikerinnen und Politiker, während wir jetzt eher ein bisschen verdächtig, und ich das Gefühl habe, die sind total in der Rolle und nicht persönlich betroffen. Und ich meine, nach dem, was passiert ist, da sind wir alle betroffen.
Ja.
Es gibt natürlich eine persönliche Betroffenheit, die ist bei mir jetzt nicht da, aber es gibt es ist schrecklich.
Ja.
Das habe ich gemeint auch von dem nacherzählt bekommen, was am Unispital los war und wie die Seelsorger müssen da sein. Und meine Kritik jetzt an der Behörde oder einzelnen Exponenten von der Behörde ist auch nicht, dass sie jetzt irgendwie die Contenance verloren hätten oder ihre Betroffenheit gezeigt hätten, überhaupt nicht. Sondern das Problem ist für mich der Gegenangriff. Also, dass man sagt, hey, jetzt ist im Fall noch nicht die Frage, Zeit für die kritischen Nachfragen. Wir sind, die Untersuchung läuft. Und wir untersuchen das. Aber jetzt brauchen wir Geduld. Jetzt braucht es einfach Zeit. Also, wir stehen jetzt auch das Dorf, von mir aus sogar das Land, steht unter Schock. Und jetzt, Herr Korrespondent vom Nachrichtenmagazin aus Hamburg, ist im Fall nicht Zeit für Ihre Fragen.
Ja.
Das fände ich okay. Aber
Voll.
Der Gegenangriff und das, dass sich selber so als unmittelbar Betroffene darstellen und so, es ist gemein, mich zu kritisieren, das finde ich, geht irgendwie nicht.
Also es setzt ein unglaublich hohes oder ein hohes Reflexionsvermögen voraus. Natürlich würde man das von Menschen, also ich würde mir das von Menschen in solchen Rollen erwarten.
Aber ja, und das erwarte ich. Also, das ist ja nicht eine Aussage. Das ist offensichtlich, glaube ich, ein E-Mail gewesen. Also ich wollte es nicht zu gross machen, weil es ist, aber es ist ja nicht irgendwie, in der Hektik schnell eine Aussage gewesen, sondern es ist eine Haltung, die sich durchzieht.
Und ich bin im Grunde ganz bei dir. Ich bin da ganz bei dir. Ich meine, du hast ganz ursprünglich gesagt, sozusagen, welche Fragen, also wenn ich dich richtig gehört habe, welche Fragen darf man jetzt schon stellen oder was ist quasi auch angebracht, was ist möglich. Ich finde ja bei Fragen stellen immer auch die Frage, nicht nur was ich frage, sondern auch wie ich es frage. Und da sind wir jetzt auch in unserem Bereich, in unserem Beruf, in unserer Profession, auch als Journalistin, als Journalist, wie frage ich? Und meine Überzeugung ist natürlich schon, umso heikler die Situation und umso mehr Emotionen in einer Situation sind, umso mehr Verantwortung habe ich auch als Fragerin, als Fragende, als diejenige, die die Frage an eine Person richtet. Nicht nur, weil ich ein Interesse habe, möglichst eine Antwort zu bekommen, sondern weil es eben auch da eine Verantwortung gibt und sowas wie ein Kodex, wie ich auch mit Betroffenen umgehe, die eine politische Rolle haben, die jetzt nicht unmittelbar betroffen sind, weil sie Opfer sind oder weil sie Angehörige von Opfern sind, sondern weil sie eben politisch darin sind und in dem Sinn betroffen sind. Und von daher, ja, das finde ich auch gerade in unserer medial sehr aufgeladenen Zeit schon wirklich eine sehr relevante Sache auch. Und die Skepsis, die ja grundsätzlich auch bei vielen, auch in der Öffentlichkeit stehenden, grundsätzlich gewachsen ist gegenüber Medien, gegenüber ihrer eigenen Präsenz in den Medien, gegenüber Journalistinnen und Journalisten, die ständig kommen und irgendwelche Fragen stellen, das hat ja auch wieder mehrere Seiten.
Ja, aber wie nimmst du jetzt wahr, so Berichterstattung im Ganzen? Also hast du das Gefühl, man kann es ja sicher nicht... Einfach was du wahrgenommen hast, ist da der Ton getroffen worden und eben auch so ein bisschen das Verhältnis zwischen zuerst einfach auch das schreckliche Ereignis in den Raum zu stellen, die Trauer, zuzulassen. Also,
egal, was mir wichtig ist, meine Aussage bezog sich jetzt nicht explizit auf diese Spiegelperson.
Wenn du jetzt Zeitungen gelesen hast in letzter Zeit.
Wenn ich so grundsätzlich schaue, habe ich das Gefühl, dass das sehr pietätvoll vonstatten geht. Ein konkretes Beispiel, ich habe gesehen, im SRF in der Tagesschau wurde der Instagram-Kanal gezeigt von Gromontana, wo Familien die Fotos ihrer vermissten Kinder, Jugendlichen gepostet haben, in der Hoffnung, dass sie Hinweise bekommen, wo diese jungen Menschen sind. Und das ist zum Beispiel nicht das 1:1 dargestellt worden in der Tagesschau, sondern es ist explizit gesagt worden, aus Pietätsgründen verschleiern wir die Gesichter so. Das ist für mich ein konkretes Beispiel, wo ich gemerkt habe, da sind Menschen am Werk, die sich auch Gedanken machen über das, was sie tun und da einen guten Umgang damit finden. Nein, im Großen und Ganzen fand ich das sehr, sehr gut, weil klar, sachbezogen, und respektvoll, ja doch, im Großen und Ganzen, das, was ich mitbekommen habe. Mhm. Bezieht sich aber auch ein Stück weit auf das, was ich vom Ausland mitbekommen habe. Was ich mitbekommen habe, war ORF. Habe ich auch geschaut, jetzt in den letzten Tagen regelmäßig. Und das verhält sich in einem ähnlichen Maße wie jetzt zum Beispiel SRF.
Ja, eben, mein Eindruck ist, ja, es ist ein ähnlicher Eindruck. Ich finde auch, dass es gelungen ist, auf eine Art... ein gewisses Nebeneinander zwischen eben zu beschreiben, was bedeutet das für die Verletzten, für die Angehörigen, mhm. Also quasi der einfach ja, der ganz schrecklich dramatische Teil, aber auch durchaus in einer guten Art ist Fragen gekommen, ja, was ich meine, nicht einmal die Frage nach Schuld tönt immer so ganz moralisch und schwer, sondern einfach wirklich nach Verantwortung oder einfach nur schon, eben, wie hat es dazu können kommen?
Ja.
Weil es ist ja nicht einfach ein Naturereignis.
Ja.
Und ich finde übrigens, heute in der NZZ hat es von Samuel Burgener, wo ja aus dem Oberwallis ist, einen super Artikel, finde ich, wo auch so die ganze... wo auch eine andere Katastrophe dazu nimmt, ja. In dem, wo im Wallis passiert sind und wo es ja ganz schwierige Geschichten gibt, wo Angehörige auch total allein gelassen worden sind. Mhm. Und das habe ich sehr einen starken Artikel gefunden, wo es gelingt, ich finde auf gute Art gelingt, ja auch durchaus schonungslos anzuschauen. Aber wegen dem jetzt eben überhaupt nichts von dem ist, dass man das, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, das darf man jetzt nicht oder so.
Wie macht es denn jetzt so in eurem Schwerpunkt, welche Haltung oder welchen Zugang haben Cornelia Krause und du denn jetzt dann da gewählt?
Also Stefan Welzel macht es noch zusammen. Ich bin nur beteiligt bei dem, dass ich überall reinschwätze.
Wie man das so macht,
als Recherche
Redaktionsleiter.
genau. ich finde, unser Ansatz muss ja einer sein, wo die tagesaktuelle Medienberichterstattung ergänzt und nicht doppelt.
Und was ist die Ergänzung, die wir haben?
Und die Ergänzung ist eben, dass wir mit der Spitalseelsorgerin geredet haben. Und mit dem, es gibt ja auch eine evangelische Kirche in Grand-Montana. Mit dem Pfarrer dort so ein die Frage, was macht das mit dieser Gemeinde? Also jetzt nicht nur die Reformierte natürlich, sondern einfach, was macht das mit dem Dorf? Ich finde es jetzt nicht unsere Aufgabe, eben da über die Untersuchung oder so gross zu recherchieren, sondern ja, eben die Frage nach, ja, auch die Leute, die am Spital arbeiten und haben müssen, ja, mit den Angehörigen reden, die Pflege übernehmen und was hat das mit denen gemacht und welche Hilfe sie braucht.
Ja.
So.
Ja.
Genau, das ist so ein bisschen unser Ansatz.
Was sicher, wie du ja auch sagst, ergänzend und ausweitend ist zu dem, was in der tagesaktuellen Presse geschieht.
Genau.
Und was jetzt auch hinsichtlich Verantwortung und Aufarbeitung geschehen muss. Ich denke noch zu der Frage nach den Fragen, also welche Fragen darf man, soll man, muss man stellen? Ich meine, wenn ich auf mich selber schaue, im ersten Moment stelle ich mir ja eigentlich, wo ich so etwas lese oder höre, gibt es ja eine Kaskade von Fragen, die sich einfach stellen. Und die Frage nach der Verantwortung stellt sich ja, zumindest für mich, so quasi wie mit als erstes. Und ich glaube schon, dass es auch Verantwortung ist von Journalistinnen und Journalisten in so einer Situation, die Fragen zu stellen, die Menschen ja haben und die in ihnen noch brennen. Ja.
Und was wäre das so eine, was wäre das für Frage? Also ist das so die Frage, die Reflex?
Ja, wie konnte das passieren?
Genau.
Und das ist eine Frage nach Verantwortung, das ist auch eine Frage nach Schuld. Das ist aber auch überhaupt eine Frage, glaube ich, im weiteren Sinn nach Strukturen. Du sprichst das jetzt auch an, was im Wallis auch darüber hinaus früher hin schon passiert ist. Und wie einfach auch ein politisches System funktioniert, wie Mentalitäten sind, wie bürokratische Wege ablaufen, eben jetzt beispielsweise, wie oft und durch wen wird Brandschutz kontrolliert und solche Fragen. Das ist ja alles unmittelbar im Raum.
Ja,
ich habe auch mit einer Seelsorgerin aus dem USZ gesprochen und ein Interview geführt über ihre Erfahrungen jetzt. Und ich habe sie auch danach gefragt, schwerpunktmäßig nach den seelischen Ereignissen so einer Katastrophe und wie auch mit der Zeit solche seelischen Traumata und andere Verdunkelungen, die durch sowas passiert, auch wieder heilen können oder sich entwickeln können.
Also bei wem jetzt? Also bei Angehörigen?
Bei Angehörigen, bei Betroffenen. Aber auch bei Menschen, die betroffen sind im größeren Sinne durch solche Katastrophen. Und was sie sagt, und ich glaube, in Abstufungen betrifft das auch wiederum viele oder alle. Also was natürlich hilft, ist Information, ist Transparenz, ist Orientierung über das, was da war. Also ein Durchbuchstabieren, wie konnte das geschehen? Auch aus meiner eigenen Erfahrung als Spitalseelsorgerin weiß ich, in Situationen, wo Menschen traumatisiert waren, wenn sie in die Phase kommen, wo sie Ressourcen haben, dass sie darüber sprechen können und wollen, geht es ja eigentlich darum, quasi wieder einen roten Faden herzustellen. Also da ist wie so ein Bruch in der Geschichte. Was ist da passiert? Wie konnte das passieren? Eine Katastrophe. Und du beginnst eigentlich Stück für Stück die Geschichte wieder zusammenzubauen und dir einen roten Faden zu bilden, sodass es mit der Zeit wieder ein Teil deines Lebensbogens werden kann. Mit der Zeit hoffentlich. Und insofern die Fragen müssen gestellt werden. Also ich finde es ganz wichtig, das zu unterstreichen. Sie müssen nach und nach gestellt werden. Was noch ein anderes Thema ist, aber das ist jetzt wie mir auch noch in den Sinn gekommen, wie du jetzt erzählt hast von eurer Berichterstattung, was mich auch noch interessieren würde, wie du das einschätzt, die Rolle der Kirchen bei dieser Katastrophe. Also im Sinne von, wie sind die Kirchen jetzt präsent im Support, in der Notfallseelsorge wahrscheinlich auch, aber auch ritual gestaltend. Da ist ja einiges passiert und man hat die Kirchen auch naturgemäß angefragt, was ich auch schon einen spannenden Faktor finde, dass das immer noch und weiterhin so ist und dass das auch Resonanz findet. Auch wie war die mediale Rezeption von diesem Teil der ganzen Geschichte? Ich meine, wie hat das auf dich gewirkt?
Eben morgen ist ja der Gedenktag, auch mit dem Glockengeläut. Ja. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, das wird etwas auslösen. Das ist ja auch etwas, ein starkes Zeichen. Also bis man das macht, braucht es ja eben eine weit verzweigte Betroffenheit.
Ja.
Und ich glaube, das wird durchaus etwas auslösen. Und das, glaube ich, hat auch immer noch eine Kraft. Also es ist einfach das Kapital von diesen Kirchenräumen, jetzt im Grösseren gesagt, also einfach von diesen Glocken, von dieser Tradition, wo glaube ich, noch Leute erreicht, wo vielleicht mit anderen Ritualen oder Zeichen, die Kirchen aussenden, nicht mehr so erreichbar sind. Also ich habe das Gefühl, das hat durchaus eine Kraft, ja.
Ja.
Sicher auch dann die Gedenkfeier in Martigny. Das habe ich schon das Gefühl, dass das... dass in so einem Moment wie einfach die Kirche den Raum kann geben fürs Gedenken oder fürs Zusammenkommen.
Ja.
Ja, und der Unterschied ist, wo man zusammenkommt. Und dass wahrscheinlich die Kirche schon die Räume hat und auch die hoffentlich auch immer noch, die Rituale. Genau.
Ja.
Aber interessant finde ich dort, die unterschiedlichen Traditionen, also unsere unterschiedlichen Traditionen. Also jetzt einfach so mein reformierter Blick ist so ein bisschen, die Reformierten ringen um die Worte und überlegen, was kann ich sagen, vielleicht muss man eben auch sagen, dass mir die Worte fehlen und dass jetzt einfach Trauer da ist, aber man sucht ja dann gleich nach Wort in der Predigt. Und bei den Bischöfen ist klar, da wird die Messe gefeiert und dort ist der Text vorgegeben. Und dort wünsche ich einfach den Menschen, die dann eben in die Messe kommen, dass das ist, was sie brauchen. Da merke ich, da stehe ich so ein bisschen zwei Schritte zurück und merke, dass mich das... befreundet ist übertrieben gesagt, aber wie soll ich sagen, es muss doch jetzt irgendwie stärker, konkreter auf das jetzt eingegangen werden, was da passiert ist. Und zugleich kann ich sogar nachvollziehen, dass das vielleicht sogar etwas Heilsames hat, wenn da einfach etwas Vertrautes ist, wo immer gleich ist und wo eben dir dann gerade vielleicht durch das Halt gibt. Also wie das bei mir ist, wenn an Abdankungen gewisse Lieder gesungen werden, bin ich auch froh drum. weil das so ein bisschen einen Halt gibt. Aber eben, weil ich in einer anderen Tradition aufgewachsen bin, gibt mir die Messe halt nicht den Halt, den ich hoffe, gibt es dann denen. So, weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ich habe diese beiden Herzen auch in meiner Brust, oder wie sagt man dem?
Wie ist es denn bei dir? Also gibt dir, dir ein Mess, was du brauchst in so einem Moment?
Mir persönlich schon, weil ich es eben von meiner Kindheit zu kenne. Und was interessant ist, mir ist es nicht aufs Erste aufgefallen als Irritation, dass die Bischöfe eine Messe feiern.
Weil es für dich einfach logisch ist, dass man das macht,
ja,
in dem Moment.
Und als dann eine reformierte Kollegin, mit der ich gesprochen habe, mir so sagte, ja, das fand ich aber schon noch interessant, dachte ich plötzlich, stimmt. Und ich
also
bin
auch,
ja,
dass halt dann, es kommt dann halt das Gloria, oder? Also es, ja, ist dann halt einfach, genau, die Messe.
Genau.
Eben, es ist nicht angepasst.
Gut, wobei da, finde ich, könnte man schon sensibler vorgehen, weil zum Beispiel ja auch in Fastenzeiten im Advent gibt es ja auch Liturgien, Messfeiern ohne Gloria. Da frage ich mich schon noch, wer da für die Liturgie verantwortlich war, aber gut.
Also es gibt Mess und Mess. Man müsste sie nicht
immer, ja, auch da, gell? Mhm. Also, und gerade als Bischof kannst du dir, verzeihen, schon überlegen, was du machst oder auch nicht machst im Rahmen einer Messe. Also ich glaube, bei mir selber war es einfach so, durch diese außergewöhnliche Situation, in der auch ich mich ein Stück weit emotional befunden habe, durch diese Katastrophe, habe ich wie diesen rationalen Hinterfragungsmechanismus einen Moment lang auch wie ausgeschaltet gehabt. Also da wird jetzt Messe gefeiert und das ist wie so.
Also dir ist das zum Beispiel mit dem Gloria erst aufgefallen durch den Aussenblick quasi? Dich selber hat es gar nicht irritiert, weil dir das so vertraut ist?
Zugegebenermaßen, ich habe gewusst, dass eine Messe gefeiert wird. Ich habe sie aber weder mitgefeiert noch mitverfolgt.
Mhm.
Weil ich mich auch zu wenig nah daran gefühlt habe, das Bedürfnis zu haben, mich daran jetzt zu beteiligen, beziehungsweise mich explizit an einer Messe zu beteiligen. Weil natürlich sich schon grundsätzlich die Frage stellt, wie viel ich selber mit einer Messe weiterhin anfangen kann. Aber
und?
Dass sie gefeiert wurde, unterschiedlich, hängt auch von der Situation und von den zelebrierenden Menschen und vom Kontext ab. Aber dass sie gefeiert wurde, habe ich in dem Moment eben, wie gesagt, war für mich gesetzt gewissermaßen, ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Ich finde aber schon, dass ich es hochambivalent finde, weil ich davon ausgehe, dass es wenigen Menschen so geht wie mir. Ich glaube, es wäre auch nochmal ein Unterschied, zum Beispiel jetzt, wenn in Österreich in so einem Katastrophenfall einfach in eine Messe gefeiert würde, wo ich das Gefühl habe, dass zumindest bei den Menschen, die irgendwie kirchlich-katholisch noch sozialisiert sind, der Priesterbezug und der Messbezug schon noch stärker ist. Ich meine, hier in der Schweiz ist es ja selbst bei Katholikinnen und Katholiken so, dass viele nicht mehr so den Priesterbezug und nicht mehr so den Eucharistiebezug haben. Mag sein, dass das im Wallis aber auch anders ist. Das kann sehr gut sein. Insofern frage ich mich schon, bei wie vielen Menschen hat das eine ähnliche automatisch wirkende Funktion wie bei mir? Wahrscheinlich bei sehr wenigen.
Ja gut, weißt, ich finde ja schon, also dass ein Mass gefeiert worden ist, das ja, also da würde ich jetzt nie irgendwie sagen, dass das nicht adäquat wäre. Also ich meine, ich hoffe eigentlich, dass man Gottesdienst immer feiern kann, unabhängig davon, wie dunkel oder wie hell dass es gerade ist.
Ja.
Also das ist schon klar. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, und ich finde, da sind wir Reformierten wahrscheinlich wirklich ähnlich betroffen, ist, es gibt ja wie so zwei Seiten. Also was ich erlebe, auch in Gottesdienst, dass es eine gewisse Liturgie gibt, wo verhebt,
ja,
und sich nicht muss neu erfinden und im Sinn von, dass es sich am Ereignis orientiert, sondern dass die einfach verhebt, eben, ob's schrecklich traurig ist gerade,
ja,
dass einem der Schnuf und die Sprache nimmt, oder ob man etwas ganz Schönes kann feiern,
ja,
dass da beide Seiten von der Welt und halt von unserem Leben in gekippt sind, in einem ähnlichen liturgischen Gerüst, das finde ich sehr wichtig.
Yeah.
Und das ist auch etwas, wo ich durchaus schön finde, auch wenn ich irgendwo in eine katholische Messe reinlaufe, was man ja manchmal macht, irgendwie so in Städten, wenn man so auf Städtereisen ist oder so. Das finde ich sehr schön. Aber es kann auch das finden, und ist mir auch wichtig, und würde ich auch sagen, würde ich von den reformierten Gottesdienst auch durchaus erwarten. Und also wenn dann, eben, wenn ich nicht recht weiss, bin ich jetzt da in einem Gottesdienst oder irgendwie in einer Moderationsveranstaltung oder kommt jetzt noch unser Vater oder nicht? Also das finde ich ein bisschen jenseits. Aber ich glaube auch da, so der Halt kann natürlich in etwas anderes reinkippen, wenn es einfach ist, wenn es quasi gar keine Rücksicht nimmt auf das, quasi auf die User Needs, dann ist es auch schwierig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ja, so ein bisschen ein Ringen drum, wo ist man? Und dann, wenn man es ökumenisch macht oder sogar interreligiös, was ich eigentlich ja, in dieser pluralen Religionslandschaft, in der wir jetzt sind, ein Gedanke ist, wo man sollte haben, finde ich.
Ja,
dann ist es nochmal ein Austarieren, wie viel Gerüste gibt es. Und vielleicht müssen wir da auch noch, weiß auch nicht, vielleicht ist man da auf einem Erfahrungsweg.
Ich bin überzeugt, dass das so ist. Und im Grunde das, was du jetzt geschildert hast, ist ja auch ein Changieren beziehungsweise so ein sich bewegen zwischen Extremen, also eine Eucharistiefeier, genau. Vielleicht das die eine Seite, und ein gottesdienstliches Geschehen, wo du denkst, ich bin in einer intellektuellen Moderationsveranstaltung, vielleicht das die andere.
Oder wenn sie intellektuell ist, Gott sei Dank.
Ja, stimmt, dann ist es immer noch interessant. Und so, ich meine, von den Menschen her gedacht, frage ich mich ja eh grundsätzlich, inwiefern Kirche per se mit Fremdheitserfahrung verbunden ist. Und dann gehst du in so einer Ausnahmesituation in so einen Raum hinein, in so einen Kirchenraum hinein und vertraust dich so einem Gefäß an, wie auch immer das dann gestaltet ist, und es ist per se eine Fremdheitserfahrung. Liturgie an sich oder so ein Ablauf an sich, bis dahin, dass ja ein Unser Vater, ein Vater Unser, eine Fremdheitserfahrung auch sein kann. Und durch die Zeichen und allein schon dadurch, und das schätze ich natürlich hoch bei allen Konfessionen, die jetzt hier beteiligt sind, dass es da Menschen gibt, die sich in diesen Raum der Sprachlosigkeit hineinstellen und hinstehen und, wie du ja auch sagst, dann doch irgendwie auch wieder Worte finden. Also, dass das auch wiederum etwas beiträgt, diesen roten Faden wieder zu knüpfen, emotional.
Ja, und wenn ich jetzt so, weißt du, die Fremdheitserfahrung kann ja auch quasi eine Chance sein. Dass, also für mich, also wenn ich in andere religiöse Räume eingehe oder andere Rituale miterlebe, ob das muslimische sind oder jüdische oder ja, viel mehr Erfahrung, mal hinduistische, ja, schon, dann kann ja die Fremdheitserfahrung. Also das ist jetzt einfach das, was ich so ein bisschen relaten kann, quasi mit Leuten, die vielleicht noch nie im Gottesdienst waren und dann sind sie für mich liturgisch völlig vertrauten reformierten Gottesdienst und die denken so, hä, was machen die da? Oder?
Kann sein, ja.
Und wenn das aber quasi eine einladende Fremdheitserfahrung ist, kann das ja sehr schön sein, auch eben mit unserem Vater kann ich mitbeten, wette ich, tue ich automatisch mitreden. Wenn ich bei anderen Religionen zu Gast bin, sozusagen, dann höre ich das, aber, oder sogar in einer katholischen Messe übrigens, bin ich ja nicht der, der weiss, wann aufstehen und wann reden und wann antworten. Aber, und dort ist also so eine richtig katholische Messe ist im Fall auch ein bisschen Fremdheitserfahrung für mich, durchaus.
Glaube ich.
Aber kann auch, je nachdem, kann es auch sehr eine schöne und im schönsten Sinn einladende Fremdheitserfahrung sein, dass ich merke, da komme ich mit der Zeit vielleicht, ohne dass ich jetzt das Gefühl hätte, ich müsste mitreden, werde ich irgendwie mitgenommen. Und eben kann mich in so etwas hineinbegeben, wo über mich ausgeht und wo ich aber auch willkommen bin in meiner, also in meinem Fremdsein quasi. Ich muss nicht so tun, also ich werde nicht beobachtet, weiss er jetzt, wenn aufstehen, wenn absitzen und kennt den lateinischen Text oder nicht. Aber ich kann mich trotzdem irgendwie, eben, ich bin irgendwie willkommen in dieser Art dabei zu sein, wo ich will. Und das finde ich eigentlich etwas sehr Schönes. Und ich glaube, für das, genau für das, dass die einladende Atmosphäre da ist, für das braucht es eben das Gerüst. Ja. Wo jetzt nicht heute Morgen jemand in meinen Sinn gekommen ist, sondern wo durch Jahrhunderte oder zumindest Jahrzehnte durchdreht. Oder? Ja. Ich glaube, das ist genau der Punkt.
Ja, und ich glaube, selbst in katholischen Umfeldern ist ja diese Vorstellung, dass du da eine homogene, vertraute, feiernde Gemeinde hast, die sich identifiziert und genau weiß, was sie tut. Und wenn sie was falsch tut, dann wird man gleich mal auch groß angeschaut beziehungsweise irgendwie auch sozial bestraft. Ich meine, ich glaube, selbst bei den Kirchenleitenden ist das Grundverständnis, so wie ich es wahrnehme, in der Zwischenzeit ein anderes. Also im Sinne eines Angebots. Also natürlich, das Ritual wird vollzogen und das ist ja auch, denke ich, priesterliches Verständnis. Also du hast da einen Vollzieher, ich will jetzt nicht sagen einen Vollstrecker, das klingt ein bisschen sehr hart, aber du hast da einen Ritualvollzieher.
Du nicht musst gendern, genau.
Richtig. Und zumindest in der römisch-katholischen Tradition darf ich, muss ich das nicht tun. Genau. Und trotzdem ist das Verständnis so, glaube ich, heutzutage, oder erlebe ich die Haltung von Priestern heutzutage so, dass es eine Einladung ist, da zu sein. Und auch Einzelne so da sein dürfen, wie es für sie möglich ist und wie es für sie stimmt, sozusagen. Das ist ja vom ursprünglichen Verständnis von Messe oder vom Verständnis von Messe, wie ich es zum Teil schon auch noch kenne oder wie es vielleicht einige Jahrzehnte lang war, schon auch wirklich eine Veränderung. Dass das so möglich ist. Und wie gesagt, ich finde es weiterhin bemerkenswert, dass das so automatisch und naturgemäß angenommen, in Anspruch genommen wird, dass das stattfindet, dass das mediale Aufmerksamkeit erhält. Ich habe keinen kritischen Beitrag darüber gelesen, dass Kirchen da sehr präsent sind, dass im Land die Glocken läuten und nicht irgendwelche anderen akustischen Signale neutrale ausgesendet werden. Das finde ich schon bemerkenswert. Ob ich das nur gut finde, dass das gänzlich unkritisch ist, weiß ich nicht. Aber in der Situation, wo es etwas braucht, wo es wirklich eine Not gibt für diese Räume, finde ich es unglaublich stark, dass Kirchen da sind, dass unsere Kirchen da sind. So.
Ja, das ist schon fast Schlusswort. Gell? Wobei, ich will da noch einmal wegen neutral. Ich glaube, das Glockengeläut ist eben durch das, dass es ja im Alltag so präsent ist.
Ja, das ist natürlich so. Ja.
Wahrscheinlich. Ich glaube, neutral muss gar nicht sein, aber vertraut.
Ja, vertraut. Ja.
Und auch nicht mehr, oder hoffe ich, auch nicht irgendwie Eigentum von der Kirche, sondern im schönsten Sinn hoffe ich allgemein gut. Also, da kenne ich wirklich auch viele Leute, wo das Glockengeläut im schönsten Sinn so quasi ein bisschen als eigenes betrachtet, obwohl sie jetzt nicht kirchlich oder andere Religion wären.
Außer Sonntag um 7 Uhr
morgens. Ja, gut, ja. gut, ich bin neben der Kirche aufgewachsen und dort hat es immer um 6 Uhr morgens Bettzeit geläutet, das höre ich nicht mehr. Ich verwache wahrscheinlich eher, wenn es nie eine Glocke hat.
Ich bin in einer Domkirche aufgewachsen.
Ja, siehst du, gehörst. Du kannst wahrscheinlich nicht schlafen, wenn es kein
Schlaf. Es gab wirklich diese Zeit, wo ich einen Kirchturm in meiner Nähe haben wollte, weil ich mich dann zu Hause gefühlt habe. Mega.
Genau. Nein, darum habe ich das Gefühl, ist das Glockengeläut ist wichtig im Sinn von, dass es hoffe ich, dass das schon, dass die Kirche präsent sind zu das, aber ja, irgendwie finde ich den Gedanken auch sehr schön, oder der Wunsch, dass das wie über die Kirche selber rausgeht und dass es wirklich so ein eben ein akustisches Signal ist, wo man einfach, es gibt ja nichts anderes, also es gäbe es sonst, es gibt ja nur noch
die Übungssirene
oder
es ist auf eine Art eher alternativlos.
Genau.
Nichtsdestoweniger, man könnte es
thematisieren. Das ist ja eigentlich schön.
Ich finde das sehr schön, ich finde das auch sehr effektvoll und effizient und naheliegend und auch auf einer basalen Ebene rein von der Art der Akustik sehr, sehr sinnvoll. Ich meine, es ist auch sehr archaisch. Das sind uralte Kommunikationszeichen. Nichtsdestoweniger könnte man es ja problematisieren. Und das ist nicht passiert. Und das, ja, das, wie gesagt, bemerkenswert ist für mich das Wort, was mich dazu beschäftigt. Ja, wie gehst du jetzt weiter mit deinen Fragen, die du anfänglich angesprochen hast, zu haben?
Und ja, ich glaube, dass das alles, ich nehme schon mit, dass es halt so ist, dass es Gleichzeitigkeiten gibt, wie so viel im Leben. Also wir sind von dieser Gleichzeitigkeit ausgegangen, dass man selber kann sagen, es geht einem gut. Man hat irgendwie eine schöne Zeit gehabt über Silvester, Neujahr. Und gleichzeitig ist das da. Und so ist ja, ich glaube, die Gleichzeitigkeit. Und so ist die Gleichzeitigkeit vom Gedanken, wo ich jetzt morgen wirklich auch wichtig finde. Yeah. Und zugleich das Fragen nach vielleicht die Zukunft wirklich auch ein bisschen anders und dankbarer, demütiger über die Feuerpolizei reden, statt so das ist ja, weiß auch nicht, wenn ich in die Zeit vom Lokaljournalismus zurückdenke, ist das ja immer das Ding gewesen, ja, sie sind mühsam und kein Notausgang und überall komplizierte Bauvorschriften und weiß nicht was. Also ich glaube, da merke ich schon, also du hast irgendwo auch den Begriff Bürokratie, was heisst denn Bürokratie? Also Bürokratie ist ja regelmäßig Kontrolle und genau anschauen und eben unbestechlich sein im Sinn von, dass man halt wirklich schauen kann, was ist da verbaut worden und so. Mhm. Ich glaube, das ist schon, also da nehme ich mich auch nicht aus. Also das ist mir auf eine Art noch eingefahren, wie reden wir eigentlich über das? Wie nennen wir das wahr?
Ja, ich muss sagen, dass ich in einem Land wie der Schweiz Vertrauen habe, dass daraus gelernt wird. Was auch immer genau das heißt. Und Fehler werden weiterhin passieren. Aber ich habe schon stark den Eindruck, dass verschiedene Ebenen damit arbeiten. Und dass sich auch Dinge wieder ändern. Und sei es, wie du sagst, im eigenen Bewusstsein.
Ja, und vielleicht würde das eben schon lange, oder? Eben das ist halt, wir sind ja von dem aus gerade nach Verschärfungen, nach politischen Konsequenzen rufen.
Ja.
Vielleicht wäre es nur schon etwas zu fragen, wie gehen wir mit den Mechanismen um, wo schon da sind und wie tun wir das auch gewichten, oder?
Ja.
Also, und wertschätzen eigentlich auch.
Ja, und das wird Zeit brauchen. Also ich denke, es wird über Jahre, immer wieder wird man darauf zurückkommen und weitere Teile daraus aufnehmen, klären, umsetzen. Und im Grunde bin ich schon überzeugt, wie ich es vorher auch schon angetönt habe, dass auch das, auch auf der seelischen Ebene, auch im Sinne des kollektiven Traumas, wenn man so will, auch ein Teil der Aufarbeitung beziehungsweise vielleicht sogar eines Heilungsprozesses ist. Klarheit zu schaffen, Transparenz zu schaffen, Dinge ernst zu nehmen, dazu zu lernen. Im weiteren Sinne, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß und pathetisch gesagt, aber bringt das ja schon eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft auch weiter. Insofern auch die von dir angesprochenen, vielleicht konfliktiven Situationen, wo ein Journalist etwas sagt und ein Verantwortlicher sich abgrenzt, ist ja auch ein Teil von diesem Prozedere. Da spielt ja noch wieder politische Kultur herein, Gesprächskultur, wie gehen wir miteinander um. Also ja, ich glaube, es wird uns noch länger beschäftigen.
Auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen oder Anregungen hättet oder euch etwas beschäftigt, schreibt, was unseren Podcast angeht oder auch Kritik dazu äußern wollt, schreibt es in die Kommentare oder auch persönlich kann man mir schreiben unter felix.reich@reformiert.info. Darf man dir dort auch, darf mit dir auch schreiben?
Ja, selbstverständlich. Das ist eine sehr gute Idee. Mein Mail ist veronika.jehle@forum-magazin.ch. Ich freue mich sehr.
Sehr gut. Und ich freue mich auf unsere nächste Episode.
Ja, gleichfalls. Wo
sicher ein gutes Thema in Sinn kommt.
Ich gehe davon aus. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis gleich wieder. Ciao miteinander.
Tschüss.